Ja, in der heutigen Predigt geht es weiter mit dem Thema Gebet. Und bei dem Thema Gebet ist es mir wichtig, dass wir verstehen, wenn es ums Beten geht, gibt es, oder generell, wenn es um gewisse geistliche Themen in der Bibel geht, gibt es einmal Milch, so schreibt es Paulus. An einigen Stellen sagt er, wir sollten eigentlich schon Lehrer sein, aber es gibt Milch und es gibt feste Speise. Und der Unterschied liegt darin, wenn er von Milch spricht, dann spricht er eigentlich von einem Säugling, welches durch die Muttermilch gestillt wird. Und bei der Milch ist es so, da ist die Mutter, die sich ernährt, sie isst fleißig aktiv und ihr Körper produziert dann die Muttermilch da und dann darf sie das Kind dann von dieser Milch ernähren und das Kind ist eigentlich nichts anderes als ein Konsument. Es konsumiert einfach. Es liegt rum, es schreit, es hat Hunger. Mutter muss bedienen, ansonsten wird das Kind nicht aufhören zu schreien und die Liebe der Mutter nimmt sich dieses Kindes an und kümmert sich um das Kind. Und dann sagt aber Paulus, es gibt aber auch noch die feste Speise. Und wenn wir an feste Speise denken, dann heißt es schon, wir sind so gut gewachsen oder haben sich so gut entwickelt als Menschen. Wir haben schon ein paar Zähnchen bekommen, ja, und man versucht uns schon das Essen reinzuschieben. Manchmal schmeckt uns das nicht, wir spucken das aus und die Liebe der Mutter oder des Vaters nimmt wieder dieses Löffelchen und füttert wieder und so weiter und so fort. Und in der Übergangsphase gibt es noch ein bisschen mal Muttermilch dazwischen und so weiter, dann wieder ein Löffel rein und so. Aber das Ziel eines jedes Menschen ist es, weg von der Muttermilch. So gut sie auch ist, so lecker sie auch ist und so sehr wir uns als Babys daran gewöhnt haben, das Ziel ist es, weg von dieser Muttermilch und hin zur festen Speise. Feste Speise heißt auch, ich bin selber fähig, dieses Essen mit der Zeit mir in den Mund zu schieben. Ich bin sogar fähig, es mir selbst zu verdienen. Ich bin selbst fähig, es mir vorzubereiten und dann es auch mit meinen Werkzeugen, mit den Zähnen, die ich habe, zu zerkauen. Und das ist der Wunsch einiger Bibelschreiber, Paulus zum Beispiel und andere auch, die sagen auch, hey, es ist Zeit für euch, dass ihr einfach schon eigentlich Lehrer seid, dass ihr schon eine gewisse Reife bekommen habt, damit ihr euch selbst versorgen könnt. Ja? Und deshalb dieses Thema heute geht es um feste Speise. Einige nennen es auch gerne Schwarzbrot, ist etwas, ja, nicht so lecker, man kaut rum und so weiter, es ist vielleicht nicht so angenehm, aber am Ende ist es das, was mir Kraft gibt, am Ende ist es das, was mich am Leben hält. Und heute geht es darum, heute möchten wir uns mit diesen Themen beschäftigen. In der Bibel heißt es, dass wir, wenn wir an Jesus Christus gläubig geworden sind, dass wir auch seine Nachahmer werden sollen. Das heißt, Nachahmer bedeutet, einige sagen, was bedeutet Jüngerschaft? Wir glauben an Jesus, wir werden wie Jesus und wir handeln wie Jesus. Nichts anderes. Das ist eigentlich Jüngerschaft. Wir ahmen ihn nach. Wir haben letzten Sonntag haben wir auch über das Thema Gebet gesprochen. Dort ging es um das Thema Notwendigkeit des Gebets. Das heißt, ohne Gebet läuft es gar nichts. Da haben wir folgende Verse gelesen, Johannes 15, 5. Ihr müsst jetzt nicht aufschlagen. Später kommt eine Stelle, die ihr aufschlagen könnt. Wir springen ein paar Verse durch, einfach nur mal zu hören, wie Jesus gelebt hat und wie sein Lebensstil war. Er sagte hier in Johannes 15, 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von Jesus können wir nichts tun. Also die Notwendigkeit der Abhängigkeit von Jesus, von der Abhängigkeit von der Gemeinschaft mit Gott. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, er zeigt, wie diese Abhängigkeit aussieht, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen werden und dadurch wird mein Vater verherrlicht. Dass ihr in diesem Sinne, so verstehe ich das hier, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das heißt, wir sollen Frucht bringen, gerade durch diese Gebetsgemeinschaft, durch diese innige Gemeinschaft mit Gott, dadurch wird eine Frucht in uns entstehen und dadurch wird unser himmlischer Vater verherrlicht. Ja? Und dann lesen wir weiter, wie Jesus hier gehandelt hat. In Lukas 5, 15 heißt es, aber die Rede über ihn verbreitete sich. Jesus wurde berühmter. Umso mehr. Und große Volksmengen versammelten sich, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und Jesus müsste jetzt eigentlich hier feiern. Boah, so viele Menschen kommen zu mir. Sie wollen das Wort Gottes hören und sie wollen Wunder erleben, sie wollen geheilt werden, dadurch wird sich Gott verherrlichen. Und dann heißt es hier in Vers 16, er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Jesus zog sich zurück. Er diente nicht einfach nur der Masse. Es war Zeit für ihn, sich zurückzuziehen in einsame Gegenden, um dort Zeit mit Gott zu verbringen. Während wir gehypt wären, sagen, boah, voll cool, jetzt müssen wir noch mehr rein dienen, zieht sich Jesus zurück, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. In Lukas 6, 12 heißt es, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Jesus stieg auf einen Berg. Das ist schon mal beängstigend, oder? Allein auf dem Berg in der Nacht zu sein. Jesus tat es, er ging auf diesen Berg, er sonderte sich ab von den Menschen, von den Jüngern oder von den, in diesem Fall nicht noch nicht von den Jüngern, aber von den Menschen. Und dann heißt es, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Bevor Jesus diese 12 Jünger erwählte, verbrachte er die ganze Nacht mit Gott im Gebet, im intensiven Gebet. Es wird nicht genau gesagt, was er gebetet hat, aber er kommt runter und hat Klarheit und weiß ganz genau, den nehme ich und die werden Apostel sein und die werden mir nachfolgen, die werden Augenzeugen sein meines Lebens. In Matthäus 14, 22 bis 23 heißt es, dass da, wo Jesus dieses große Wunder getan hat und 5000 Männern das Essen gegeben hat, Frauen und Kinder hat man nicht gezählt, und dann, nachdem er sozusagen diesen großen Dienst gemacht hat, wo er gepredigt hat, wo er dieses Wunder getan hat, heißt es in Vers 22, und zugleich nötigte er die Jünger. Er nötigte die Jünger, steig in das Boot hinein und fahrt schon mal an das andere Ufer, fahrt dahin. Ich komme noch nicht mit, ich bleibe noch hier, um was zu tun, bis er die Volksmenge entlassen hat, er hat sie verabschiedet. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich alleine auf den Berg, um zu beten. Als es Abend geworden war, war er dort allein. Er war wieder auf einem Berg allein. Er suchte wieder die Gemeinschaft zu dem Vater. Er sonderte sich ab von den Volksmengen, sogar von seinen engsten Freunden, Jüngern, um dort alleine mit Gott zu beten. Die heutige Predigt, liebe Gemeinde, ist eine Motivationspredigt. Wir wissen das alles. Die meisten von uns wissen das alles. Aber wenn wir alles wissen, müssen wir daran erinnert werden. Denn wir vergessen viele Dinge und oft leben wir es auch nicht aus. In Markus 1, 35, und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus in die Kälte. Ich hasse ja sowas, ja, frühmorgens aufzustehen, ist ja nicht mein Ding. Und dann noch in die Kälte, in die Dunkelheit dort irgendwo, total ungemütlich und so weiter und so fort. Aber Jesus war das egal, weil das war der Ort, ja, wo er fortging an einen einsamen Ort und betete dort. Das war ein regelmäßiger Lebensstil Jesu Christi. In Lukas 11, 1 heißt es, und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach er, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Die Jünger haben Jesus erlebt, wie er immer wieder sich aussonderte. Manchmal haben sie das mitgekriegt und dort fragten sie, Herr, wir möchten auch lernen zu beten. Lehre uns beten. Daher kommt dann das Vaterunser. Und jetzt dürft ihr aufschlagen, Lukas 22, hier ist nämlich so eins der stärksten Gebete und wo wir wirklich sehr viel lernen können, weil es gibt nicht viele Gebete, wo wir einen direkten Einblick haben, wie Jesus gebetet hat. Aber hier in Lukas 22, das gibt es auch in anderen Evangelien, und zwar das Gebet, als er in Garten Gethsemane war, wahrscheinlich in seiner allergrößten menschlichen Not, in der er sich befunden hat. Er musste ans Kreuz gehen, das war der Wille des Vaters, dass er die Sünden der Welt auf sich nimmt, meine und deine Sünden auf sich nimmt, um uns zu befreien von der Schuld, die uns in die Hölle bringen würde. Die hat er auf sich genommen und ist dann wirklich, hat für uns am Kreuz gelitten. Und das war ein großer Kampf in ihm. Und er ist ja auf diese Erde gekommen, nicht als Superman, sondern als Sohn der Menschen, als Mensch, als normaler Mensch, wie er auch, nur ohne Sünde. Das ist der große Unterschied. Und in diesem Punkt war er Superman. Aber in allen anderen Punkten wurde er versucht und angegriffen, wie wir heute auch. Die gleichen Kämpfe, der Schwachheit, der Menschlichkeit. Und in diesem Moment, von diesem großen Kampf, traf er eine Entscheidung. Und diese Entscheidung war, ich will beten. Und guck mal, wie er das hier tat. Lukas 22, ab Vers 39. Da heißt es, und er ging nach seiner Gewohnheit, das war eine Gewohnheit auch in seinem Leben, eine etablierte Gewohnheit, eine freigekämpfte Gewohnheit, Etwas, wo er nicht mehr so viel nachdenken musste, sondern das war etwas instinktives Handeln, nach seiner Gewohnheit ging er hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Betet und wachet mit mir an anderen Stellen. Betet und wachet mit mir. Hier äußert Jesus einen starken Wunsch, nicht nur selber als der Vorreiter, als der Beter unterwegs zu sein, sondern er möchte auch, er lädt seine Gemeinde hier ein und sagt: Kommt, betet mit mir, mit ihr, die ihr vielleicht am reifsten seid, am engsten an mir dran seid. Wenn ihr wirklich mit mir seid, dann kommt und betet und wachet mit mir. Das ist sein Wunsch in seiner allergrößten Not, die er hatte. Man kann ja viel aktiv werden in solchen Nöten, versuchen sich selbst aus seinen Problemen und Schwierigkeiten herauszuhelfen, herauszulösen. Aber er entscheidet sich hier als Vorbild für uns, für das Gebet und zeigt uns auch, wie wir in Anfechtungen, Schwierigkeiten und in größten Nöten, besonders wenn es um den Willen Gottes geht, wie wir uns verhalten sollen. Und zwar die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zu suchen. In Vers 41, das ist in den anderen Evangelien etwas anders geschrieben, aber hier gibt es besonders in Luther, der schreibt das so: Und er riss sich von ihnen los. Also er nahm sie mit, drei Jünger mit, dann reißt er sich von ihnen los, etwa ein Steinwurf weg. Finde ich cool eigentlich, ein Steinwurf weg. Nicht zu weit, also aber schon ein Stückchen abseits. Er musste jetzt diese persönliche Zeit haben. Es gibt Zeiten für gemeinschaftliches Gebet, aber es gibt Zeiten, wo ich auch in der Einsamkeit und alleine beten muss. Und keiner kann mir da helfen, außer Gott. Und obwohl er Sohn Gottes war, heißt es hier, er kniete nieder und betete. Er kniete nieder und betete. Er demütigte sich vor Gott. Ja, er war sich seiner Schwachheit bewusst. Und er betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der allergrößte Kampf, den wir in unserem Leben haben können, auch wir Menschen, genauso wie es auch, ist es, den Willen Gottes zu tun. Es gibt keinen größeren Kampf, keine größere Herausforderung. Unser Körper hat Begierden, Gelüste, Nöte, Bedürfnisse und sie wollen alle gestillt und gesättigt werden. Und das hat Jesus auch. Er hat genau die gleichen Nöte wie Menschen auch. Doch sein Kampf besteht jetzt darin, ich weiß nicht genau, ich habe mir diese Frage heute gestellt. Ich habe mich gefragt, wenn ich wüsste, ich müsste morgen ans Kreuz gehen, wenn ich wüsste, ich werde verraten werden, wenn ich wüsste, dass ich stark leiden muss, in welchem Zustand würde ich das am liebsten tun? Ausgeschlafen, ausgeruht? Kraft haben für all diese Situationen? Oder müde, träge vielleicht? Also ich würde mich oft, wenn ich eine Prüfung am nächsten Tag habe, will ich ausgeschlafen sein, damit ich fit bin für diese Prüfung, damit alle meine Sinne funktionieren, mein Gehirn funktioniert. Aber er entschied sich für die Müdigkeit. Er entschied sich, in der Nacht das Gebet zu suchen. Und das heißt, nicht ausgeschlafen zu sein, in dem Verrat, in den Schlägen, in der Kreuzigung, an den Grenzen zu sein, sagt er, ich bin lieber müde und kaputt, aber dafür in der Gemeinschaft mit meinem Vater, als dass ich ausgeschlafen und ausgeruht, meine Bedürfnisse alle gestillt habe und dann dort in den Krieg ziehe. Er zeigt uns, ja, und deshalb der größte Kampf, den wir haben, ist es, den Willen Gottes zu tun. Das kennen wir auch. Wenn wir plötzlich merken, Gott will, dass wir irgendwie von Jesus erzählen. Ja, oder dass wir jemanden vergeben. Oder, und das ist ja der Wille Gottes. Oder jemanden lieben, der schwierig ist. Und der Wille Gottes sagt, tu das. Aber mein Wille sagt nein. Mein Fleisch sagt nein. Ich will nicht vergeben, ich will nicht lieben. Und ich will nicht von Jesus erzählen. Ich will viel lieber gemütlich in meinem Bett liegen. Ich will lieber meine Serien schauen. Das kennen wir alle. Wie Jesus auch. Vielleicht nicht die Serien. Aber diese Bedürfnisse. Und dafür weiß er, ohne Gott, ohne meinen Vater schaffe ich das nicht. Als Sohn der Menschen zeigt er uns, wie wir uns in diesen Situationen zu verhalten haben. Für den Willen Gottes brauchen wir die Hilfe Gottes. Brauchen wir die Hilfe Jesu. Jesus sagte, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber er sagte auch über sich selbst an gewissen Stellen, getrennt von meinem Vater kann ich nichts tun. Der Sohn kann nichts von alleine tun. Es sei denn, das, was er den Vater tun sieht, das tut er auch. Und was er hört von dem Vater, das erzählt er weiter. Ich kann nichts getrennt von Gott tun, sagt Jesus. Und er sprach: Vater, wie du willst, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Diese, liebe Gemeinde, die Gemeindearbeit kostet so viel Kraft und Zeit. Ich werde wenigstens ein bisschen entlohnt dafür. Ja? Aber viele von uns machen das im Ehrenamt. Sie pushen sich an ihre Grenzen. Gemeindearbeit, Gottesarbeit, Gottes Wille zu tun, kostet Kraft und Zeit. Zu dem, was wir sowieso schon an Alltagssorgen haben, an Kämpfen haben. Es kostet Kraft und Zeit. Und dafür brauchen wir die Kraft Gottes. Niemand kann das dauerhaft aus seiner Kraft heraus tun. Dein Wille geschehe, Vater. Dein Wille geschehe. In Vers 43, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Ich komme später nochmal darauf zurück. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Das heißt, er hat einen heftigen Gebetskampf gehabt. Hier lernen wir, dass das Gebet keine einfache Geschichte ist. Da passiert etwas. Das ist ein geistlicher Kampf. Bei Jesus so intensiv, seelisch, so emotional intensiv, ja, dass sogar sein Schweiß wie Bluttropfen auf die Erde fielen. Und 45, da stand er auf von dem Gebet, kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Vor Müdigkeit, vor Traurigkeit. Und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Hört auf, Milch zu trinken. Come on, jetzt ist Zeit, feste Speise zu essen. Auf geht's, Leute. Lernt, kämpft mit mir. Seid mit dabei. Die Jünger konnten es nicht, die haben es nicht geschafft. Und wir sehen auch in anderen Evangelien, dass Jesus nicht nur einmal gebetet hatte, sondern der Kampf war so intensiv und er wiederholte, das steht sogar an einigen Stellen, genau dieser Laut, und er betete dasselbe. Das heißt, dreimal betete er, wiederholte sich dasselbe, weil der Kampf so intensiv war. Und jedes Mal sind die Jünger eingepennt und zum Schluss sagte: Ach, Kindlein, schlaft, ist okay, ich werde heute für euch kämpfen. Aber er sagte auch hier zu ihnen, damit ihr nicht in Versuchung fallt, betet, damit ihr überwinden könnt, den Willen Gottes tun. Auch ihr müsst beten, das ist der Weg auch für euch. Jetzt hier ein bisschen so berichtet von dem, wie es hier ist, und jetzt kommen die Punkte, die ich heute uns mitgeben möchte. Letztes Mal war Notwendigkeit des Gebets, das wird sich niemals verändern. Aber hier heißt es beim ersten Punkt: Reiß dich los, und ich habe das aufgeschrieben, reiß dich los und schütze deine Gebetszeiten. Suche einsame Orte auf, um zu beten. Wir geben unser Leben. Und hier geht es, liebe Gemeinde, hier geht es um Hingabe. Hingabe ist eine Reaktion auf die Liebe Gottes für uns. Kein Mensch ist hingegeben. Aber auf die Liebe Gottes, so wie zwei verliebte Menschen, die sich gerade verliebt haben und bereit sind, alles Mögliche füreinander zu tun. Sie leisten unglaubliche Hingabe, aber geben dann diese Hingabe auf im Laufe der Zeit und streiten und erwarten: Warum liebst du mich nicht so wie damals ganz am Anfang? Damals hast du mir noch Blumen gekauft und jetzt machst du gar nichts mehr. Und ich glaube, dass es uns auch ganz oft auch so mit Gott geht. Am Anfang, als wir diese Gnade und Liebe Gottes erlebt haben, da haben wir viel gebetet und haben unser Leben ihm hingegeben. Herr, hier, mein Leben gehört dir. Und dann mit der Zeit, durch Enttäuschung, wie auch immer, und die Erwartungen wurden nicht erfüllt und so weiter, ziehen wir uns langsam zurück und verstecken uns auf dem Busch. Und wir geben unser Leben für so viele vergängliche, nutzlose Dinge hin. Aber nicht das, was wahren Bestand hat und was uns Kraft gibt, den Willen Gottes zu tun. Reiß dich los, reiß dich los. Ich möchte heute ganz konkret werden. Geh mal in dich selbst hinein, ich auch, ja. Und frage dich, von was musst du dich losreißen? Manchmal ist es sogar von Menschen. Manchmal ist es von Dingen. Gerade in der heutigen Zeit mit Medien. Einsamen Ort, geh an einen einsamen Ort und nimm bitte kein Handy mit. Nur du, das Wort Gottes, und habe dort Gemeinschaft. Wisst ihr, warum einsame Orte wichtig sind? Wisst ihr, wie schwierig das ist, eigentlich zu beten? Und herauszufinden sogar, was in unserem Herzen drinne ist? Mir geht das so oft, wenn ich so zuge, wie man das im Englischen sagt oder im Deutschen auch, zugespammt bin, zugemüllt bin mit Dingen. Boah, und dann komme ich an einen einsamen Ort und das ist so hart. diese erste Zeit dort zu haben, mit dem Gebet zu verbringen und dann selbst erstmal zu finden, was ist eigentlich in mir los und was will Gott eigentlich? Was sind wahre Anliegen, die ich habe? Was hat Gott mir aufs Herz gelegt? Hörfähig zu werden an einem einsamen Ort, wo du nichts hast. Reiß dich los und schütze deine Gebetszeit, als die Aposteln, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist und sie den Heiligen Geist bekommen hatten. Dann kamen die Menschen zu jemandem und sagten, du, wir haben hier ein Problem, hier werden die Witwen übersehen bei der Essensversorgung und so weiter und so fort. Und dann sagte Petrus folgenden Satz, er sagte, hey Leute, es ist nicht gut, dass wir das Wort und das Gebet vernachlässigen. Sie haben gelernt, sie haben gecheckt, sie haben gelernt, das Allerwichtigste, und das haben wir von unserem Meister gelernt, den wir nachahmen, ist das Gebet und die Beschäftigung mit dem Wort. Dadurch geht das Evangelium weiter, dadurch werden Menschen befreit und durch das Gebet kriegen wir Kraft. Und Türen werden geöffnet. Ohne Gebet läuft nichts. Wenn ich anfange, Tische zu bedienen und das nicht in meinem Leben habe, dann geht es nicht weiter. Und sie schützten sich selbst vor diesen Anfragen. Und mit Weisheit gaben sie gute Anweisung. Ich weiß nicht genau, ob ich das, ich glaube, ich habe das schon mal hier erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Mich beeindruckt immer diese Frau von, die Mutter von John Wesley, der die Methodistenbewegung gestartet hat. Susanna Wesley, die 19 Kinder hatte, die in Armut gelebt hatte, ihr Mann war ständig verschuldet als Pfarrer im Gefängnis und so weiter und so fort. Die hat viele böse Angriffe gehabt in ihrem Leben. Sie hat wirklich jeden Tag, also die hat hier, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, sie hat jeden Tag mit ihren Kindern von 9 bis 12, außer am Sonntag, von 9 bis 12 hat sie mit denen Schule gemacht. Von 14 bis 17 nochmal 3 Stunden hat sie Schule gemacht. Abends hat sie sich nochmal Zeit genommen. 2 von denen hat sie so rausgepickt von diesen Kindern und sagte, mit euch werde ich jetzt theologische Fragen besprechen und was geht eigentlich bei euch ab und so weiter und so fort. Und neben den Unterrichtseinheiten und neben dem alltäglichen Versorgen suchen, wie soll ich überleben und so weiter und so fort, die knapp überlebt hat, weil der Mann auch nicht da war und auch große Schwierigkeiten gehabt hat. Von diesen 19 Kindern sind nur 10 durchgekommen. Hart. Und dann heißt es hier, neben den Unterrichtseinheiten verbrachte Susanne 2 Stunden am Tag im Gebet. Während einer Stunde betete sie für ihre Kinder und die andere Stunde widmete sie ihrem persönlichen Glaubensleben, indem sie die Bibel las und in Erkenntnissen und ihre Erkenntnisse in ein Tagebuch festhielt. Lass es mich nochmal sagen, hier so, dieser Mensch, der das zusammengefasst hat. Sie betete jeden Tag 2 Stunden lang, als ob sie mit ihrem Haushalt und mit dem Unterricht nicht schon alle Hände voll zu tun gehabt hätte. John Wesley, der dann halt durch den diese Bewegung dann stark geworden ist, er sagte, das größte Glaubensvorbild, außer dem, was ich in der Bibel sehe, das ich habe, war meine Mutter. Sie war so diszipliniert, das hat auch die methodistische Bewegung geprägt, Disziplin und Hingabe und so weiter und so fort. Und diese Hingabe fehlt uns oft. Ganz oft sind wir noch wie Säuglinge, die Muttermilch haben wollen. Aber es ist Zeit, dass wir aktiv werden, dass wir anfangen, für uns zu kochen und auch für andere zu kochen, um andere zu versorgen. So wie hier, wie die Susanna Wesley. Deshalb auch wir. Und das war ganz interessant. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Wenn sie mal an ihre Grenze gekommen ist mit den ganzen Kindern, ja, also jemand, der viele Kinder hat, weiß es, dass es manchmal nicht so einfach ist. Ne? Geschrei, hier, das und dann dieses Bedürfnis, Kinder wollen das machen und so weiter und so fort. Und dann saß sie dort, und das fand ich so toll, in der Küche, ne, und dann hat sie dann ihre Schürze einfach über den Kopf gezogen, zack, und saß dort. Ja? Und die Kinder wussten jetzt müssen wir den Mund halten. Unsere Mutter ist jetzt am Beten, sie macht jetzt stille Zeit. Zieht einfach die Schürze über den Kopf und betet dort. Ja, und dann hat sie auch gezielt zurückgezogen. Und die Kinder haben manchmal gehört, die haben durch die Tür gehört, und wie sie jeden Tag für sie gebetet hat. Jeden Tag für sie gebetet hat. Also es ist eine unglaubliche Hingabe. Ich denke, die wenigsten Menschen können das so leisten wie sie. Sie war eine unglaublich disziplinierte Frau, aber sie hat wirklich ganz großen Wert aufs Gebet gelegt und dann haben wir gesehen, was auch Gott durch ihre Kinder bewirkt hat. Dann haben wir ja auch gelesen, vorhin auch, dass Jesus gebetet und gerungen hat. Also suchen wir uns einsame Orte und dann ist es nicht so einfach, wenn wir dort sind. Dann ist es ein Beten und ein Ringen, etwas mit Ausdauer laufen, mit Ausdauer anhalten, beten. Bei Jesus wurde der Schweiß groß, so wie Blutstropfen, fiel auf dem Boden. In Jakobus 5, ab 16 heißt es, das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wenn es ernstlich ist. irgendwie ist diese Stelle in mir so, ich habe auch mein Leben mal reflektiert. Wir beten ja jeden Tag vieles, ja, oder vielleicht nicht so vieles, aber leichtherzig, einfach Dinge, die, es sind keine ernsten Gebete ganz oft. Andrew Murray, ich habe von dem noch nie was gehört, aber er ist ein Theologe und Pastor gewesen, der hat Folgendes gesagt, halbherzige Gebete ist Zeitverschwendung. Nur wer Gott mit seinem ganzen Herzen sucht, wird ihn finden. Halbherziges Gebet ist Zeitverschwendung. Nur wer Gott mit seinem ganzen Herzen sucht, wird ihn finden. Und das ist ja der Kampf, den wir auch oft haben, wenn wir in die Gebetszeit hineinkommen. Mit dem ganzen Herz, mit voller Intensität zu beten. Frei zu werden von dem Alltag, von den Problemen, von den Schwierigkeiten, um dort Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Kampf, das ist eine Herausforderung. Und da heißt hier, dass in Jakobus 5 heißt es, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich glaube auch, dass es ganz oft gar nicht um die Dauer geht und um die Wiederholung geht, sondern es geht um die Intensität, wie intensiv wir mit dem Herzen, das kann nur ein einziges Gebet sein, aber wenn das in dem ganzen Herzen wirklich voller Intensität gesprochen wird, dann hat das große Macht, dieses Gebet. Gott hört auf diese Gebete, er liebt solche Gebete und manchmal lässt er auch Gebete nicht zu, bis wir so beten. Wenn wir uns an Hannah erinnern aus dem Alten Testament, die kinderlos war und immer wieder musste sie zum Tempel hinaufziehen und dann hat sie gelitten, weil die zweite Frau, sie war ja mit der Mann war mit zwei Frauen verheiratet und sie konnte Kinder bekommen, sie nicht. Und dann kam sie an den Punkt, wo sie gesagt hat, Gott, ich bin verzweifelt, so in meinen Worten. Sie sagte, wenn du mir ein Kind gibst, dann werde ich dir dieses Kind zurückgeben. Ich werde diese Hingabe leisten, ich werde es dir zur Verfügung stellen. Und Gott wartete bis diesem Moment. Manchmal wartet Gott darauf, indem er unsere Gebete nicht erhört, dass unser Gebet ernstlich wird. Er prüft unsere Gebete auch manchmal. Manchmal gibt es auch Widerstände. Meinen wir es ernst, wenn wir für verlorene Menschen beten? Meinen wir es ernst, wenn wir für die Gemeinde beten? Meinen wir es ernst, wenn wir für unsere Anliegen beten? Meinen wir es ernst? Ist es intensiv? Ist das mit dem ganzen Herzen? Und manchmal brauchen wir deshalb einsame Orte, um uns zu entleeren, das stille Örtchen, ja, um innerlich leer zu werden, damit wir intensiv vor Gott treten können. Ja, dieser John Hyde, auch von dem ich euch erzählt habe, den ich auch gleich noch ein bisschen zitieren werde, er zog sich gerne zurück und er hatte am Anfang oft einen Moment der langen Stille, wo er still war vor Gott. Er war still vor Gott und hat sich auf Gott ausgerichtet, innerlich ausgerichtet, hat sich hörfähig gemacht und dann in der Kraft des Heiligen Geistes hat er dann gebetet. Er selbst sagt auch, Gebet ist nicht nur eine Vorbereitung auf die Arbeit, weil das ist das, was wir oft denken. Hey, wir wollen heute evangelisieren, wir wollen heute Gottesdienst machen, wir wollen dies, das machen und so. Hey, lass uns dafür beten, damit Gott Wunder tut, damit Gott wirkt, damit Gott sich verherrlicht. Aber er sagte, Gebet ist nicht Vorbereitung auf die Arbeit, Gebet ist die Arbeit. Das ist das Endziel eigentlich, das Hauptziel, die Gemeinschaft mit Gott. In 1. Mose 32, 25 bis 27 gibt es eine Stelle, die sehr mysteriös ist. Da musste Jakob über einen Fluss ziehen, ja, das war ein Mann Gottes auch, und plötzlich begegnete ihm Gott in Form eines Engels und Jakob fing an, mit diesem Engel zu ringen, zu kämpfen. Ja, also wer das nicht kennt, könnt ihr es nachlesen. In 1. Mose 32, 25 bis 27, da heißt es hier, plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, das war ein Engel Gottes, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass ausgerenkt wurde. Und Jakob machte dann Folgendes. Der Engel sagte Folgendes, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Und dann Jakob aber erwiderte, ich lass dich nicht ehrlos, bis du mich gesegnet hast. Ich lass dich nicht ehrlos, bis du mich gesegnet hast. Das sind so diese Gebetskämpfe, wir mit dem Hören auf den Geist Gottes. Manchmal können wir egoistisch beten, dann ist es gut, dass wir es loslassen. Aber manche Dinge gibt Gott ein. Und wenn wir beten, merken wir, es liegt uns das mehr und mehr aufs Herz. Und dann sagte hier Jakob, ich lass dich nicht ehrlos, bis du mich gesegnet hast. Spurgeon sagte, wenn du betest, kämpfe mit Gott wie Jakob. Sage, ich lass dich nicht los, bis du eine Antwort hast. Wenn wir an die Gemeinde denken, hey, ich lass dich nicht los, bis du uns gesegnet hast. Herr, wenn wir an verlorene Menschen denken, ich lasse dich nicht los, Herr, bis du an den Menschen gewirkt hast. Ich weiß ja, du kannst keinen Menschen zwingen, aber bitte wirke an diesen Menschen. Überführe diesen Menschen. Unsere persönliche Nöte, Herr, ich habe Menschen gesehen, keine Kraft mehr, aber Herr, ich lasse dich nicht los, bis du gesegnet hast. Herr, ich will nicht aus eigener Kraft Sieg haben, nur durch dich alleine, damit dein Name groß gemacht wird. Heil sagt auch, das Geheimnis geistlicher Kraft liegt in der Stille mit Gott. Wer nicht gelernt hat zu ringen, wird keine Kraft im Dienst haben. Wer nicht gelernt hat zu ringen, wird keine Kraft im Dienst haben. Fehlt es dir an Kraft im Leben oder auch im Dienst, dann heißt es, dass wir dieses Ringen lernen sollen. Und der Heid betete auch noch so, er rang so mit Gott, ich weiß nicht, ob das ein biblisches Gebet ist oder nicht, aber er sagte, Gott, gib mir Seelen, errette Menschen oder ich sterbe, ich kann nicht leben. Du musst Menschen retten. Gott, tue, ist mir so wichtig. Und Gott liebt es, durch unsere Herzen zu arbeiten. Gott wartet oft auf unsere Herzen. Und er braucht nicht viele Menschen, sondern wenn ein Mensch ernstlich betet, so wie Elia damals, der betete und dann regnete es nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und dann betete er wieder und dann gab Gott Regen. Er braucht einen Menschen, der ernstlich betet. Wir haben dieses Konzept in unserem Kopf. Wenn viele beten, damit sich das hier mehr mathematisch wir beten, ja, umso mehr ist dann die Gebetserhörungschance. Nein. Du kannst 99 Menschen haben, die ohne Glauben und ohne Hingabe beten und ein einziger Mensch betet ernstlich und Gott wird auf diesen einen Menschen hören. Das ist eine große Ermutigung. Ich brauche nicht viele, sondern ein Einzelner, der mit dem ganzen Herzen betet. Das hat Vollmacht im Himmel. Ein anderer Erweckungsprediger sagte, und das ist jetzt eine Rede für mich selbst, aber auch vielleicht auch an uns, kein Mann ist größer als sein Gebetsleben. Der Pastor, ich, der nicht betet, ist nur ein Schauspieler auf der Kanzel. Ist nur ein Kasper, ist das. Der macht nur Theater, theatralische Theater machen, Leute ein bisschen emotional packen, aber nichts jetzt passieren. Und genauso auch wir als Gemeinde, das gilt nicht nur für den Pastor, sondern all das, was wir machen, wird keine Kraft haben. Es wird nicht authentisch sein, es wird nicht real sein. Deshalb ist das Gebet so noch notwendig. Und wenn wir uns anfangen loszureißen von dem Alltagsleben, wenn wir uns anfangen loszureißen von den Medien, einsame Orte aufzusuchen und dort lernen zu ringen, diesen harten Kampf überwinden, dann werden wir auch merken, dass Gott seine Engel schicken wird, so wie bei Jesus auch. Da kam ein Engel Gottes und er stärkte Jesus. Wir werden nicht alleine sein in diesem Prozess, sondern wir werden merken, dass Gott uns stärkt, dass Gott uns führt, dass Gott uns Kraft gibt. Und dieser Heid sagte Folgendes, wo er das auch so erlebt, er sagte auch, manche Menschen beten 3 Minuten und fühlen sich müde. Kennen wir, ne? Er sagte, ich kann nicht aufhören, selbst wenn ich es wollte. Er sagte, ich will auch, ja, also wir wollen schnell zum Punkt kommen, aber er will aufhören, aber er kann nicht zum Ende kommen. Weil Gott Kraft gibt. Gott führt und Gott leitet. Und jeder Mensch, der diese Gebetszeiten stark entwickelt, er wird es berichten können, dass Gott ihm beisteht, ihr beisteht und sie durchträgt und unterstützt mit seinem starken Frieden. In Finnland, als wir dort unterwegs waren als Missionare, wir sind ja ziemlich blauäugig dahingegangen, gab es eine Situation, wo wir keine Wohnung hatten, wo wir kein Geld hatten. Aber ich bin jetzt mit meiner Frau, mit der Gruppe dorthin gekommen, um das Reich Gottes zu verkündigen. Ich dachte so, Herr, was geht denn hier ab? Ich bin hier mit dir unterwegs und so weiter und so fort. Und etwas, was wir in Finnland gelernt haben, wir haben nichts ohne Gebet geschafft. Es gibt nichts und nichts ohne intensives Gebet. Ich weiß noch ganz genau, meine Frau ist dann bei einer Schwester, hat dann übernachtet dort. Ich habe mich zurückgezogen. In einem Studentenwohnheim gab es so ein Wohnzimmer und da habe ich mich da hingesetzt. Und ich war so belastet, ich habe so eine Wolke auf meinem Kopf gehabt, Sorgen ohne Ende, wie soll das alles weitergehen? Und meine Frau, gerade frisch verheiratet, ich muss sie über die Runden bringen und die anderen auch führen, leiten und her und so weiter und so fort. Und dann in diesem Prozess, diesem Zurückziehprozess, weiß ich noch ganz genau, ich habe gerungen, ich habe so viel Kampf gehabt, ich habe geschrien, ja, wie ein Mensch, der von Dämonen besessen war. So habe ich geschrien, ich war so hoffnungslos, mit dem ganzen Herzen. Und plötzlich in diesem Gebet, in dieser Intensität, kann ich mich noch so gut erinnern, das war diese Wolken sind plötzlich verschwunden. Plötzlich ist ein Friede in mein Leben hineingekommen. Plötzlich kamen die Anrufe, hey, wir wollen dich einstellen, komm mal vorbei, Vorstellungsgespräch und so weiter und so fort. Davor ist die Tür nicht aufgegangen, aber Gott wollte mir zeigen, Michael, wenn du mit mir arbeiten willst, ja, dann auf diese Art und Weise, in der Gemeinschaft mit mir, in der intensiven Beziehung mit mir, nur da heraus kannst du Dinge bewirken. Ansonsten wirst du nichts anderes tun, als Schauspieler sein. Ich möchte dich heute ermutigen, heute mit dieser kurzen Predigt, ich möchte dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Heute, wirklich konkret Hausaufgaben, eine Entscheidung zu treffen. Ja? Ich möchte dich herausfordern. Triff eine Entscheidung fürs Gebet, heute. Triff diese Entscheidung. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir in uns hineinhören, dann ist es sogar so, dass der Geist Gottes zu uns schon spricht. Zum Beispiel meine Frau und ich, wir haben es mal gefragt, was ist dran bei uns in der Ehe? Ja? Und dann war uns beiden, wir wussten sofort, was dran ist, dass wir gemeinsam beten. Gott legte mir das alles auf dem Herzen, die ganze Zeit. Betet zusammen. Aber es gibt ein Lieblingsmöbelstück des Teufels. Kennt ihr das? Die lange Bank. Und so mache ich das auch. Ja, erstmal meine Lust hier, meine Begierde, mein Bedürfnis, mein Verlangen, erst wenn ich ausgeschlafen bin, erst dies, das und so weiter. Und ich sage euch, das ist meine Erfahrung, wenn aus dem Gebet nicht jetzt wird, wirst du niemals damit anfangen. Jetzt. Und wir verlieren so viel wundervollen Segen, Wirkung Gottes, Kraft Gottes, Beistand Gottes, Klarheit Gottes, Führung Gottes, dass wir es aufschieben. Und wenn wir es aufschieben, kommt was Neues und was Neues und was Neues und was Neues. Und dann vergehen plötzlich 20 Jahre deines Lebens. Du hast immer noch den Eindruck, du solltest beten. Ja? Deshalb triff diese Entscheidung heute. Mach es ganz konkret. Ich habe von einem Ehepaar bei uns aus der Gemeinde auch gehört, sie haben eine folgende Entscheidung getroffen. Sie haben gesagt, wir möchten jeden Mittwoch für die Gemeinde fasten, werden nichts essen und werden beten für die Anliegen der Gemeinde. Wenn wir nur einmal in der Woche ja, so ein intensiveres Suchen mit Gott haben, also nicht diese alltäglichen Gebete, sondern wo wir wirklich intensiv Gott suchen, Gott hingeben, ich bin heute im Gebet, das ist schon viel wert, das ist schön, ein schönes Beispiel. Sicherlich, wenn wir das täglich machen können, ist noch besser, so wie diese Wesley. Aber mach heute ganz konkret, frag dich erst Nummer eins, was hält dich fest? Was muss abgeschnitten werden? Und dann triff eine Entscheidung, ich reiß mich los. Mach es vielleicht auch verbindlich mit anderen Leuten. Zum Beispiel, ich bin so ein Typ, wenn ich weiß, hey, heute treffe ich mich mit dem und dem und dem und wir haben es zum Gebet verabredet, dann werde ich da sein. Wenn es aber nur um mich alleine geht, so bin ich auch mit dem Haus. Wir räumen eigentlich nicht so aktiv auf, aber wenn wir Gäste einladen, machen wir uns verbindlich. Wir wollen, dass sie sich wohlfühlen. Das ist eine Schwäche von uns Menschen manchmal, aber dann durch andere. Es gibt Menschen, die sind diszipliniert, wie die Susanne Wesley. Die kann klare Gebetszeiten einhalten. Mach dich verbindlich und entscheide dich, jetzt zu beten und nicht mehr das Ganze auf die lange Bank zu schieben. Vielleicht kannst du eine der Gruppen aktivieren, als wir hier vor kurzem diese Gebetswoche gehabt haben. Vielleicht dort nochmal sich regelmäßig zu treffen, um dort gemeinsam zu beten. Aber suche auch mal wieder Zeiten selber in der Einsamkeit, um dort Gemeinschaft mit Gott zu haben. Denn wenn wir das nicht lernen, liebe Gemeinde, ja, werden wir immer Säuglinge bleiben. Wir werden niemals lernen, feste Speise zu uns zu nehmen. Wenn wir das nicht lernen, wird so viel Segen an der Gemeinde vorbeigehen. Wenn wir das nicht lernen, werden wir uns viel bemühen, viel Rambazamba machen, viel Tramtram machen, viel Lärm machen, aber nichts wird passieren. Wir werden Schauspieler sein hier auf der Bühne, aber keine Kraft Gottes haben in unserem Leben. Deshalb möchte ich euch heute mit dieser Predigt motivieren, mich auch motivieren und ermutigen, in diesem Punkt konkret zu werden und Schritte zu machen, damit wir diesen Segen Gottes erleben können. Ich möchte gerne mit uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du durch Jesus uns ein tolles Vorbild geschenkt hast. Du willst eigentlich Gemeinschaft haben. Eigentlich sollte uns die Gebetsgemeinschaft Spaß machen. Eigentlich sollte sie uns Freude geben. Eigentlich sollte das der Ort sein, nach dem wir uns am allermeisten sehnen, weil du dort auf uns wartest. Herr, du hast am Kreuz für uns dein Leben gegeben. Aber letztendlich ist es unser Gebet, unser Glaube an dich, der uns rettet. Du hast alles für uns getan, Herr. Und trotzdem willst du, dass wir im Gebet Ja sagen zu dir. Du willst viele Wunder tun, du willst segnen, du willst uns stärken. Du willst andere Menschen heilen und retten und führen und leiten, Herr. Und du hast dich irgendwie an unser Herz gebunden. Du willst durch unser Herz arbeiten. Wie durch Mose, wie durch Jesus, so auch durch uns. Und ich bitte dich, Vater, mit dem ganzen Herzen, dass du uns die Not des Gebets aufs Herz legst. Wenn wir es vernachlässigt haben, vergib uns, Herr. Wenn wir kraftlos sind, wenn wir nicht wissen, wie, Herr, bring es uns bei, lehre uns, Herr. Führe du uns, Herr. Schenke uns wirklich die Macht des Losreißens, um in die Gemeinschaft mit dir zu kommen, damit dein Wille auf dieser Erde passieren kann, durch unser Leben. Im Namen Jesu Christi. Amen.